Herzlich willkommen bei Schmitz trifft, heute mit Jan Klinkenberg als Gast. Hallo Jan.
Hallo Heiner, grüß dich.
Jan, weißt du eigentlich, in was für ein Studio wir hier sind?
MuxTV-Studio.
MuxTV, und das gehört einem gewissen Martin Ernst.
Ja.
Und der hat das in den 90er Jahren gebaut, dieses Studio. Da war er zufällig Chef einer Band. Und zwar einer TV-Band. Und zwar der ersten der TV-Neuzeit, würde ich mal so sagen. Bei der Sendung RTL Samstagnacht. Gibt's das noch?
Ja, also das ist ja so die Legende, ne? Martin Ernst, RTL Samstagnacht. Habe ich aber nie geguckt.
Ja, das war ja.
Mega. Ich glaube, man findet auch wenig darüber, ne?
Nee, online, ja. Oder? Es war, glaube ich, auf 4 oder 5 Jahre ging das, ne? Mhm. Mitte der 90er.
Ja.
Genau. Und Martin war sozusagen der Chef dieser Band, Samstagnacht Allstars, die so ein bisschen ja nach dem, so ein bisschen nach dem amerikanischen Saturday Night Live Vorbild fungiert hat und genau, war somit eigentlich eine der ersten Bands im deutschen Fernsehen, noch vor Helmut Schmidt, kam danach, glaube ich, ne, mit Helmut Zerlett Band und dann die Heavy Tones natürlich.
Hast du eigentlich mitgespielt bei Martins Band?
Erst später. Also in anderen Gelegenheiten, aber bei Samstagnacht, da war ich auch noch Schüler.
Ah, okay.
Und noch nicht so ganz adäquat an meinem Instrument, dem Saxophon.
Okay.
So, und jetzt schließt sich der Kreis. Jan Klinkenberg, du bist Chef und Gründer von Klinke Supreme und spielst seit letztem Jahr bei TV Total.
Ja, stimmt.
Die Hausband.
Ja.
Sozusagen große Fußstapfen, die Heavy Tones wurden exportiert zu RTL.
Ja.
Stefan Raab hat da eine neue Show gemacht. Wie schnell ging das?
Also das ging doch relativ zügig irgendwie. Ich habe, ich glaube, einen Monat vorher oder so den Anruf gekriegt.
Ah.
Ob ich mir das vorstellen kann, weil im Zuge der Ereignisse da im letzten Jahr hat sich ja doch das ein oder andere Event so überschlagen und dann musste dann plötzlich doch alles ganz schnell gehen und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dafür eine Band zusammenzustellen, damit es weitergehen kann, weil TV Total wollte damals natürlich auch weiterhin eine Band haben, die auch sein können, dass die sagen, okay, die Heavy Tones gehen und wir machen es erstmal ohne.
Hm.
Aber dem war glücklicherweise nicht so, sondern die Redaktion war wohl der Meinung, dass das mit dazugehört zu dem Format irgendwie, dass da
auf jeden Fall
zu einer Late-Night-Show auch eine Band gehört. Und genau, dann ist so eins zum anderen gekommen.
Ja, cool. Sagen. Also du hast sozusagen einen Monat Zeit, das vorzubereiten, mehr oder weniger.
Es war interessant, weil ich war nämlich tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt noch auf Tour mit Nico Gomez. Der hat so seine erste größere Deutschland-Tour gespielt und dann immer so zeitgleich parallel quasi so ab nachmittags quasi Soundcheck mit Nico gehabt und immer so vormittags an der TV-Band gearbeitet. So Leute angerufen, so, hey, habt ihr Zeit? Habt ihr Bock mehr zu machen? Also war echt eine verrückte Zeit.
Krass.
Das war ja sehr intensiv auf jeden Fall, weil natürlich sehr viel so zusammenkommt. Ne? Also zu dem Zeitpunkt denkt man natürlich noch gar nicht so an die Musik und ans Arrangieren, was ja irgendwie auch jetzt so eigentlich so Hauptbestandteil der Arbeit ist. Aber das war in dem Zuge war das erstmal ganz viel so Management, so wenn man will.
Nestbau.
Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, also natürlich die Infrastrukturen schaffen, in denen du dich dann als Leiter und auch Arrangeur, du schreibst dann auch die ganzen Stücke, arrangierst du quasi für die Band dann austoben kannst.
Ja.
Ja, interessante Geschichte. Ja, mit Nico kommen wir vielleicht später noch zu. Ganz toller Sänger hier aus Köln. Was würdest du denn sagen? Also, du hast gerade gesagt, dann ging es darum, die Band sozusagen aufzubauen. Was sind so die Kriterien für dich, für jemand, der in der Band mitspielen soll? Also außer, ich glaube, da kann sich jeder denken, dass er irgendwie auf einem hohen musikalischen Level unterwegs sein muss.
Ja.
Aber gibt es so irgendwie so Soft Skills, wo du sagst, ja, so einen Typen kann ich gut gebrauchen oder so jemanden eher nicht so?
Ja, am Ende des Tages muss man es natürlich ausprobieren irgendwie, ne? Und gucken, passt das oder passt das nicht. Weiß vielleicht, so ein Aufzeichnungstag dauert lang, ne? Also wir kommen da um 8.30 Uhr an. In der Regel um 9 Uhr beginnt die Probe und vor 18 Uhr ist man in der Regel nicht raus aus dem Laden irgendwie. Und das heißt, man hat einen langen Arbeitstag, wo man sehr viel Zeit natürlich auch miteinander verbringt. Und das muss natürlich dann irgendwie passen, auch menschlich, sage ich mal, dass man auf der einen Seite sehr konzentriert und gut zusammenarbeitet musikalisch. Du hast natürlich gesagt, klar, das Fachliche, sage ich mal, ja, das Musikalische sollte natürlich auch passen, aber auch das Menschliche muss irgendwie auch hinhauen, so dass man irgendwie eine gute Gemeinschaft irgendwie zusammen hat und das irgendwie zusammen gut funktioniert. Es bringt ja nichts, wenn man sich dann so den Rest des Tages anschweigt oder denkt so, boah, irgendwie fühle ich es nicht so ganz. kommt ja auch manchmal vor in so Bandkonstellationen und ist ja auch ganz normal und menschlich irgendwie, ne, dass man mit dem einen oder mit der anderen irgendwie vielleicht besser oder weniger klickt. Ja, also beides muss irgendwie passen. Und dann, wenn es noch so, also das Sahnehäubchen ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Erfahrungsschatz in dieser TV-Welt, die ja doch irgendwie so ein bisschen besonders ist oder sich unterscheidet von so dieser normalen Konzertatmosphäre, weil man halt doch sehr viel Leerlauf auch hat und dann plötzlich
On fire
hat man irgendwie 4 oder 8 oder 16 oder 17 Takte, wo man dann so alles geben muss, ne? Und das ist eigentlich immer noch, finde ich, immer noch eine große Herausforderung, so da so komplett noch bei der Sache zu sein, ne? Und das, ja, weil man halt dann doch sehr detailliert auch an den einzelnen musikalischen Dingen, die dann da so passieren, auch arbeitet. Und die dann aber auch dann später in der Sendung abrufen zu können, das ist steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier häufig.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, da Erfahrung zu haben. Und auch, ne, und es kann auch immer passieren, dass dann in der Generalprobe noch irgendwelche Sachen kurzfristig verändert werden. Ne? Das ist ja auch irgendwie Usus. Und im besten Fall ist man da auch natürlich dann mit allen Wassern schon vorab gewaschen und lässt sich davon dann nicht aus der Ruhe bringen, ne? Auch wenn jetzt mal es heißt so, ey, das passt nicht, könnte mal was anderes spielen vielleicht oder könnt ihr das verlängern, könnt ihr das verkürzen, könnt ihr noch dies, könnt ihr noch das, das ja, passiert ja die ganze Zeit, ne?
Und du brauchst natürlich als Bandleader, brauchst du auch das Gefühl, dich auf deine Mitglieder die ganze Zeit verlassen zu können.
Ja, ja, klar.
Ne? Also das zu meinen und brauchst aber auch nicht eine Beamten-Mentalität, die dann sagt, um 12.30 Uhr war Mittagspause, ne?
Ja.
Man muss wahrscheinlich flexibel sein.
Ja.
Und dann aber in den richtigen Momenten on fire.
Ja.
Ja. Das heißt, eine gewisse Entspanntheit, aber eine energetische Flexibilität sollte man haben, man nicht den ganzen Tag on fire sein.
Ja.
Auch nicht den ganzen Tag total gechillt sein.
Ja, muss ich die Energie noch für die Show später auch aufsparen, ne? Dass man ja, da noch so
genau.
Alles geben kann. Ja.
Man hat uns gefragt, was glaubst du denn, ist für einen Bandchef oder einen MD, wie du es jetzt einer bist, was sind da wichtige Qualitäten? Außer natürlich wiederum die zweifelsohne fachliche Kompetenz.
Ja.
Was hast du so selber an dir gemerkt, Eigenschaften, die dir wirklich geholfen haben, diesen stressigen Fernsehalltag zu meistern und dann halt in den richtigen Momenten da zu sein?
Also was total hilft, ist tatsächlich so ein bisschen die Erfahrung. Ist ja nicht die erste Show, die ich gemacht habe.
Richtig.
Sondern es gab ja schon etliche Formate davor, die ich auch betreuen durfte. Und das beruhigt einen doch schon irgendwie, dass man schon vieles in Anführungsstrichen gesehen hat und auch vieles mitgemacht hat. So, selbst wenn nach der Generalprobe die ganze Show komplett umgestellt wird, weiß ich, dass ich das irgendwie hinkriege, weil natürlich auch also auf der einen Seite meine Sibelius-Skills mittlerweile sehr gut geworden sind im letzten halben Jahr.
Sehr gut.
Das war nicht immer so, muss ich sagen. Aber jetzt im letzten halben Jahr geht das alles relativ fix.
Also Sibelius ist das Notenprogramm, mit dem du schreibst,
genau,
wahrscheinlich.
Genau. Und aber auf der anderen Seite sich auch natürlich schon durch das, durch die vielen Jahre jetzt auch schon sich schon so einfach so Sachen im Archiv sozusagen angestaut haben, so dass man, wenn jetzt ganz kurzfristig irgendwas geändert werden muss, kann ich immer darauf zurückgreifen und habe dann einfach eine große Liste an Sachen, wo man dann was auswählen kann im Zweifel.
Genau.
Ja.
Es war so, das bei den Allstars damals war das der Trainerordner.
Ja.
Jingle so und so.
Genau.
Ah ja, der geht auf die Fresse. Das ist jetzt öffentlich-feiermäßig.
Ja.
Genau. Ja, cool.
Ja, das hilft total, weil ich glaube, ansonsten ist es echt hart, wenn man so ganz kaltstartmäßig da rein und das dauert ja einfach logischerweise ein paar Jahre, bis man sich so ein Repertoire irgendwie aufgebaut hat.
Genau. Ne? Und auch diese Erfahrung. Du hast ja eben gesagt, du hast vorher schon andere Formate betreut. Mhm. Ich glaube, mit Teddy, ne, war das einmal?
Ja.
Den Komiker, also den Comedian Teddy.
Ja.
Und auch Bill Kaulitz Brüder.
Ah ja, stimmt.
War
ja
auch dabei.
Ja.
Stimmt. Und was hatte ich? Täglich frisch geröstet.
Ja.
War, glaube ich, war das dein erstes Format?
Nee, das kam noch nach Teddy tatsächlich.
Ach so, alles klar.
Das kam nach Teddy, aber das war lustig eigentlich. Das war in der Corona-Zeit. Das hat uns alle so ein bisschen über die Corona-Zeit gerettet.
Ah, okay.
Das war ein RTL-Format mit dem Knossi. Das ist ein Internet-Twitch-Typ, der mittlerweile aber doch irgendwie, glaube ich, die breite Masse so ein bisschen erreicht hat. Mhm. Aber damals war er noch relativ unbekannt und der hatte eine Late-Night-Show bekommen bei RTL.
Und da gibt's die Story. War das da, dass ich habe es gelesen, ich glaube im Stadtanzeiger, dass Stefan Raab dich angerufen hat, ob du sozusagen...
Das war noch vorher.
Das war noch vorher.
Das war, okay. Weil das war quasi das erste Teddy-Format, ich glaube, das war 2019 oder so, kann das sein? 2018 vielleicht sogar. Das erste Teddy-Format, da hat er angerufen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu machen. Und das war noch damals eine kleine Band ohne Bläser.
Ja, mit Bläsern schon geiler, ne?
Mit Bläsern schon geiler, muss man sagen.
Hattest du, es gibt ja, kurze Frage dazu. Ich meine, das ist ja im Prinzip, ist ja doch sehr ähnlich der Heavy-Tones-Besetzung oder auch anderen Fernsehformaten. Es gab ja sowohl im deutschen als auch im internationalen Fernsehkosmos verschiedene Variationen von Bands, also mit exotischeren Besetzungen. Hattest du darüber mal nachgedacht, irgendwas mit Geige oder sowas? Oder war es für dich klar, nee, das muss irgendwie ein fetter Bläsersatz, damit ich den Druck auch entwickeln kann und so?
Nee, da haben wir auch drüber nachgedacht, ob das eine Möglichkeit ist. Mhm. Wir haben auch mal über ganz außergewöhnliche Sachen, dass wir sagten, okay, vielleicht mit DJ sogar.
Aha.
Zusätzlich noch, der noch so scratcht und so. Und vielleicht auch mit, genau wie du sagst, ne, mit vielleicht noch ein paar Streichinstrumenten noch dazu. Oder vielleicht auch, was ich auch eine sehr gute Besetzung fand, war damals der Dendemann.
Ja, Dendemann hat da gerettet.
Dendemann beim Neo-Magazin Royal, ne? Das fand ich auch eine sehr gute Besetzung. Aber jetzt in dem Fall dachten wir irgendwie, dass bei TV Total ist halt, du hast gerade von den großen Fußstapfen gesprochen, dass man es erstmal dabei belässt vielleicht, weil das doch irgendwie so eine universelle Besetzung ist, mit der halt sehr viel spielbar wird. Ne? Also wir sind damit halt quasi in der Lage, jetzt mal eben schnell einen Walzer zu spielen und die nächste Nummer ist eine Heavy-Metal-Nummer und dann spielen wir wieder eine Funk-Nummer. Das ist...
Und ihr könnt dann auch eventuell Künstler begleiten, die auch in die Show kommen, ne?
Genau, genau. Und ich glaube, wenn man jetzt, also ich würde das so eher als Grundgerüst sozusagen nehmen und wenn man jetzt noch Instrumente dazufügt, dann ist es einfach sozusagen, ne? Man könnte jetzt einfach sagen, man holt sich nochmal, wir hatten zum Beispiel mal zwei Streicherinnen dabei. Ne, das ist natürlich toll. Das geht dann. Und das macht's dann auch nochmal, macht den Sound nochmal größer, macht das Erscheinungsbild nochmal üppiger. So das als Grundbesetzung zu nehmen, macht auf jeden Fall Sinn. Dann im Moment ist es tatsächlich auch so, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr mit Backing-Tracks arbeiten. Also eigentlich alles komplett live gespielt wird, weil es auch spielbar ist, ne? Weil man halt quasi die Aufgaben so gut verteilen kann, dass eigentlich, sag mal, 90% der Musik, die man so hört, eigentlich in dieser Besetzung auf irgendeine Weise so umsetzbar ist, ne? Und das macht es mir natürlich auch einfacher in der Vorbereitung, weil ich nicht noch zusätzlich zu Hause quasi eine ganze Produktion nachts mal eben nachstellen muss, ne?
Genau.
Ja. Aber das war schon, das ist schon, das, also du hast recht, so vom Werdegang, also war es auch gut, so anzufangen, dass man erstmal mit einer kleinen Besetzung angefangen hat, ne, beim Teddy. Einfach nur normale Bandbesetzung ohne Bläser und dann so langsam, weil für Bläser zu schreiben ist tatsächlich ja auch ein Lernprozess, wie du wahrscheinlich aus deiner eigenen Erfahrung weißt.
Ja, ne? Das stimmt. Also ich würde die ersten Arrangements, die ich in solchen Zusammenhängen, ich habe ja auch eine Weile dann hier für die Allstars arrangiert, ich glaube, meine ersten Arrangements, die waren medioker, würde ich sagen.
Ja.
Und dann auch in Zeiten, wo ich dann auch selber länger dann im Bläsersitzen gespielt habe, wusste ich dann auch irgendwann besser, was Sache ist.
Ja.
Und macht dann aber auch Spaß natürlich. Du kannst tatsächlich so auch eine ganze Menge darstellen. Also auch tatsächlich von den modernen Songs, die eigentlich ja größtenteils auch ohne Bläser auskommen. Ne?
Ja.
Kriegst aber deinen eigenen Sound dadurch und mit so guten Musikern wie bei dir mitspielen, wird es dann ja auch fett am Ende. Jetzt ist das so eine Art auch schon eine Art Alltag jetzt, ne? Wöchentlich eine Sendung.
Ja, wir hatten ja sogar mehr. Also jetzt ist die Staffel ist gerade abgedreht, aber wir hatten ja, es gibt ja TV Total quasi in ganz unterschiedlichen Formaten. Es gibt das normale TV Total, es gibt das TV Total aber mit Gast, AMG.
Ah, okay. Sponsored by.
Das war jetzt ein Format, da haben wir auch mitgespielt. Und dann gibt es aber noch Dutzende andere Formate. Ne? Es gibt die TV Total VOG WM, TV Total, was weiß ich wollte schon Promi-Dinner sagen, aber meine ich gar nicht, sondern was gibt's denn noch? Wrestling zum Beispiel gab es mal, TV Total Wrestling. Es gibt auf jeden Fall bestimmt irgendwie 6 unterschiedliche, ich krieg sie gerade nicht alle zusammen, die immer unterschiedlich an unterschiedlichen Momenten des Jahres sozusagen gedreht werden. Das, was steady ist, ist sozusagen der wöchentliche Fixtermin, das normale TV Total und alles andere ist so ein bisschen modular da drum gebaut.
Und das ist dann sozusagen ein Aufzeichnungstag der Woche, die Woche und der vor den Tag nutzt du wahrscheinlich, um Arrangements zu schreiben.
Genau.
So ein bisschen anhand des Plans, der dir wahrscheinlich zugeschickt wird.
Ja.
Dann so auch die musikalischen Einsätze irgendwie klar zu machen.
Genau, genau. Ich spreche immer vorher mit der Redaktion meistens, so was so geplant ist und dann gucke ich, was so gespielt werden kann.
Ja, interessant.
Manchmal haben die auch, kommen die auch und sagen so, hey, wir machen hier das und das, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht, das und das mal dazu probieren oder hey, könnt ihr das mal untermalen oder so, das gibt's auch manchmal so.
Ich meine, manchmal kommen Leute, die nicht direkt vom Fach sind, ja auch manchmal mit ziemlich wahnwitzigen Vorschlägen.
Aber das sind halt meistens die Vorschläge, auf die man selber gar nicht kommen würde. Eigentlich finde ich das gut. Eigentlich finde ich das gut, wenn man so einfach mal so brainstormt, was einem gerade so einfällt. Selbst mit Leuten, die eigentlich mit Musik nichts zu tun haben, kommen manchmal ganz gute Sachen mal raus, finde ich.
Ja, yeah, also so inhaltlich schon, aber von der Umsetzung her ist es manchmal, glaube ich.
Man muss den einen Schritt mehr gehen. Muss man sagen, ja, okay, aber wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Ne? Und das ist dann quasi mein Job. Ne? Ich finde das eigentlich gut, so total unmögliche Vorschläge dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Genau.
Ja. Ja, witzig. Du hast den großen Kontrast eigentlich eben schon angesprochen, als es darum ging, wie sozusagen die Show an dich herangetragen wurde. Da warst du gerade auf Tour. Auch da als Musical Director.
Ja.
Teilweise mit Stephanie Heinzmann. Du bist aber, wie gesagt, sonst auch viel als Tourmusiker unterwegs. Wie kriegst du das jetzt vereinbart?
ja, also es ist ja zum Glück so, dass meistens nicht immer alles gleichzeitig passiert, sondern immer nur so phasenmäßig. Zum Beispiel ist jetzt gerade keine Tour, sondern die nächste Heinzmann-Tour kommt erst nächstes Jahr. Jetzt im Sommer sind nur so Sommertermine, so Festivals und so. Nico hat seine Tour gerade gespielt. Im Moment sind gerade Semesterferien. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel so eine Phase, die ich durchlebe. Aber dann gibt es natürlich auch Phasen so, das Semester beginnt wieder.
Man muss dazu sagen, vielleicht als Erläuterung, du bist seit, glaube ich, einem Jahr oder so.
Seit zwei
schon bist du auch Professor
hier
in Köln an der Hochschule für Pop-Keyboards.
Ja.
Würde ich vielleicht gleich noch drauf kommen, aber deswegen bist du da auch noch eingebunden und auch so ein bisschen an den Standort Köln ja auch mehr gebunden als anderswo.
Ja. Ja, genau. Aber das gehört natürlich auch irgendwie mit zu diesem, zu dieser Zeitmanagement-Frage so dazu. Wie kriegt man das sozusagen alles unter einen Hut? Aber das geht tatsächlich, weil wie gesagt, nie immer alles gleichzeitig passiert.
Zum Glück.
Ja.
Ja, manchmal schon. Und dann hat man ein Problem. Ich hatte Axel Müller hier, den Saxonisten, kennst du, den hatte ich auch mal gefragt, wie machst du das denn? Du spielst ein 2-3 Bands, spielst du fest und er hat dann auch erläutert, dass er so ein Typ ist, der dann auch versucht, sich ganz und gar da einzubringen, also auch mit all seinen Skills. Er ist ja nicht nur Bläser und Flötist, er spielt auch Gitarre sehr passabel und er macht sie sozusagen...
Ach, wusste ich gar
nicht. Ja, er macht sie sozusagen unersetzlich
okay.
bei den Einzelnen. Hab ich auch gefragt, was ist jetzt, wenn wirklich... Du hast dann so zwei feste Bands, in denen du mitmachst und dann hast du wirklich bei beiden total wichtigen Terminen Überschneidung. Was machst du dann? Wie geht's dir da? Was machst du dann?
Also ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Kontaktliste an hervorragenden Kollegen und Kolleginnen, die ich im Zweifel anrufen kann. Wenn ich jetzt einen Heinzmann-Termin nicht kann, dann gibt es da auf jeden Fall eine super Subliste an Leuten, die da zur Verfügung stehen. Und
das Problem ein bisschen stärker ist, weil wenn du auch gleichzeitig Musical Director bist und nicht nur in Anführungszeichen Keyboarder.
Ja. Na, das geht auch remote auf eine Art und Weise, dass ich mich vorher mit der Künstlerin drüber unterhalte, was für ein Set gespielt werden soll und welche Songs dabei sein sollen. Und dann ist es ja quasi im Prinzip erstmal nur das Verwalten der Peripherie, also Ableton zum Beispiel in dem Fall. Und das kann man aber gut an vertrauenswürdige Kollegen abgeben in der Band. Da muss ich mir dann keine Sorgen drum machen.
Ah, okay.
Genau.
Ja, das ist ja cool, wenn man sich so sein Umfeld schafft, dass man auch noch irgendwie flexibel bleibt.
Ja, ja.
Ja,
aber klar, also was natürlich nicht an dem Fakt vorbeiführt, dass ich natürlich auch irgendwie nach wie vor viel arbeite, klar. Also ist jetzt nicht, dass ich mir dann irgendwie, du weißt, wie ich meine, ne? Dann bin ich auf einem anderen Termin und mache dann quasi was anderes dann in der Zeit.
Ja, ja. Aber so deine Freiräume oder Freizeiten im Jahr, die reservierst du dir schon.
Auf jeden Fall.
Zum Auftanken.
Auf jeden Fall. Muss man machen. Machst du das auch?
Ja, bei mir steht die Frage nochmal ganz anders. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja auch zwei Kinder und dann wird auch im Sommer in Urlaub gefahren.
Ja, klar.
Und dann kommen wir was wolle.
Ja, ist wichtig. Muss man machen, ne? Auch mal ab und zu.
Muss man.
Muss wirklich.
Ist wichtig. Für sich und auch für die anderen um sich herum. Ne?
Ja, ist total.
Das ist mega wichtig.
Gut, Urlaub machen ab und zu. Ja.
Ja, also ich meine, wenn man viel arbeitet, dann merkt man auch, dass man das braucht. Ne? Aber für dich, machst du irgendeine Freizeitaktivität, die dich irgendwie...
Ja, ich mache so ein bisschen Sport, also ein bisschen Fitness, ein bisschen Laufen. Das bringt mich eigentlich ganz gut runter und erdet mich auch ganz gut. Und das ist es dann im Prinzip auch schon. weil ja auch viel, also es ist ja meistens nicht nur das Musikalische, was dann, was ich da mache, sondern so als musikalischer Leiter hat man ja viel auch mit, hängt man ja noch quasi, ne, in diesem Management-Ding irgendwie noch mit drin.
Ansprechpartner,
Termine für alle Seiten, und das, das ist natürlich auch irgendwie mittlerweile doch ein sehr großer Posten so in meinem Leben, also quasi so das Verwaltende sozusagen auch noch mitzumachen.
Jetzt haben wir ja kurz darüber gesprochen, Musical Director, dass du auf dieser übermusikalischen Ebene sozusagen auch dem Künstler, der Künstlerin begegnest mit deinen Fähigkeiten und schaust, wie kann ich, ist das so ein bisschen deine Philosophie, wie kann ich die Musik, mit zum Beispiel von Stefanie Heitzmann, wie kann ich die weiterbringen, oder wie kann ich so ein bisschen mit meinen Fähigkeiten das Konzept für die Bühnenshow erweitern? Oder ist das dann eher so, naja gut, das ist jetzt die Platte, die sie gemacht hat, ich versuche die jetzt so gut wie es geht umzusetzen für live. Wie viel eigene Ideen bringt man da so gerne rein, oder wie viel hältst du dich da zurück?
Teils, würde ich sagen. Also wir haben das Glück bei Stefanie zum Beispiel, dass wir eine sehr gute Liveband haben, der man auch, also eigentlich bin ich eher Fan davon, von der Philosophie, so dass die Musiker und Musikerinnen, mit denen man auf der Bühne sind, so gut wie möglich sind. Und dass man dann eigentlich alle nur noch spielen lassen kann. Dass man nicht ständig eingreifen muss ins musikalische Geschehen. Da bin ich eigentlich kein Fan von. Also es gibt ja so MDs, die dann so ständig so bei jedem Song dreimal ins Mikro irgendwelche Ansagen machen.
Ach so. Bin ich, ja klar. Nee,
dies, also. Das und so. Da, eigentlich bin ich da kein Fan von, sondern eigentlich mag ich es lieber, wenn man es irgendwie schafft, dass quasi, dass man das, dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Verantwortung, die Musik so gut wie möglich werden zu lassen, auf der gesamten Band nicht überträgt, aber dass halt klar wird, dass es quasi eine Gruppengeschichte ist, dass man nur zusammen ein gutes Ergebnis produzieren kann. Und das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon ganz klare, ich sag mal, Arrangement-Ideen, die geschrieben werden oder ausprobiert werden in einer Probe oder vielleicht auch mal beim Soundcheck ausprobiert werden, die ich dann wirklich so mitbringe und sage, hey, sollen wir nicht mal das hier an der Stelle probieren, oder sollen wir mal das, oder lass uns den Song mal,
oder
genau, lass uns den Song mal anders machen, oder dass man einfach mal so quasi auch, ich sag mal so, im laufenden Betrieb auch quasi so ein bisschen Freshness wieder sich erlaubt und reinbringt, dass man nicht immer nur dasselbe Programm durchspielt, obwohl natürlich viele Songs sich wiederholen, weil jetzt bei einer Künstlerin wie Steffi natürlich auch viel erwartet wird so vom Publikum, ne? Also Mean Man war zum Beispiel ihr großer Hit, ne? Dass man das beim Konzert spielt, ist so ein bisschen
Logisch,
ne?
Aber man kann es ja auch immer mal wieder neue Gewänder packen.
Ne? Ja, ganz genau. Und das passiert auf verschiedenen Ebenen, das will ich sagen. Ne? Und das passiert einmal auf dieser Ebene, dass die Musiker und Musikerinnen super sind und dass die es quasi jedes Mal wieder neu interpretieren im Moment. Ne? So viel Jazzer bin ich dann immer noch, muss ich gestehen.
Ich wollte gerade sagen, da kommt der Jazzer wieder raus.
Ja, es ist aber wirklich so. Da denke ich dran.
Kommen wir gleich mal drauf.
Und so spiele ich aber auch. Dass ich mir diese Freiheit auch wirklich immer aktiv auch nehme, quasi, selbst wenn es in so einem Popgewand ist, irgendwie. Wo dann vielleicht Leute sagen, wieso, das sind ja nur vier Akkorde, spielt, das ist doch so, ne? So, ja, aber man kann es ja auch, also, das ist quasi der Approach, ist es jedes Mal wieder frisch zu machen.
Ja.
Und dann natürlich auf der anderen Seite halt mit frischen Input und neuen Ideen, die dazu gegeben werden. Und dann hält man tatsächlich auch so ein Set interessant, selbst wenn es die Songs eigentlich häufig ähneln und dieselben sind. Ne?
Naja, da kann man sich ja tatsächlich auch mal inspirieren lassen. Also wenn man sich, keine Ahnung, Justin Timberlake anschaut.
Ja.
So seine Songs auch auf den Platten und wie die dann live dann tatsächlich mit der Band umgesetzt werden, das sind nochmal Welten von Unterschieden.
Ja.
Und klar, das kann natürlich mit jedem mit jedem Song, mit jeder Künstlerin irgendwie funktionieren. Du hast es jetzt gerade angesprochen, so viel Jazzer bist du dann doch, dass du deinen Kollegen und Kolleginnen nicht auf die Finger haust, wenn die mal irgendwie in Phil anders spielen, als du es gewohnt bist. Das ist natürlich total wichtig, auch der Spaß auf der Bühne, den man dann entwickelt, wenn man die Musik spielt. Du kommst vom Jazz. Oder noch mehr, eigentlich kommst du von der Klassik. Ist das richtig? Also du hast eine klassische Klavierausbildung und dann Jazz studiert.
Ja, also eigentlich so ein bisschen so, genau. Ist, glaube ich, so bei Pianisten sehr häufig so der Werdegang, dass man klassisch irgendwie anfängt und klassischen Unterricht hat.
Ja, ist dann die Frage, wie lange.
Das ging, genau.
Ging bei mir tatsächlich auch eine Weile gut, bis ich dann mit meinem russischen Klavierlehrer ankam und meinte, ich würde jetzt gerne Jazz spielen. Und er kam dann, hatte dann die Woche drauf, hatte er so eine russische Version von Girl from Ipanema, die tatsächlich, also eine ausgeschriebene Version.
Eine russische Version von Girl.
Ja, das war auch, da stand, es war eine Kopie, stand der Titel in Russisch drüber. Es war wirklich ein ausgeschrieben, mit ausgeschriebenem Solo.
Oh.
Und das war gar nicht schlecht.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Ich habe die Noten noch raus, ich muss die mal raussuchen.
Das ist ja geil.
Das war, aber klar, dann als dann um Harmonielehre und Jazz-Akkorde und so weiter ging, konnte mir nicht mehr helfen. Dann bin ich dann zu jemand anders gewechselt. Aber du hast in Köln... In Köln hast du...
Ja, eigentlich in Amsterdam.
Erst in Amsterdam.
Und ich habe in Amsterdam studiert, genau. Und in Köln habe ich noch so ein bisschen hinten dran gehangen als Masterstudiengang.
Genau. Und es gibt tatsächlich einen Kollegen, einen Tastenkollegen, mit dem ich auch öfter spiele. Und irgendwann vor ein paar Jahren... Bei Aufnahmen war das, haben wir uns überhalten und es ging um den Flügel und Anschlag und der meinte, es gibt einen, wo ich denke, also einen aus dem Umfeld, wo ich denke, der hat so einen Anschlag und das ist Jan Klinkenberg. Und ich so, also der hat voller Bewunderung über dich gesprochen und deinen Anschlag am Klavier und ich kannte dich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nur als Keyboarder.
Ja. Yeah.
Also ich so dachte, wow.
Interessant. Wer war das denn? Immer Namen nennen.
Oh nein. ich schütze meine Quellen.
Okay, na gut.
Nein, aber wahrscheinlich jemand, mit dem du auch zusammen studiert hast. Genau, also im Jazz-Kontext habe ich dich selten gesehen. Gab es für dich jetzt irgendwie so einen bestimmten Grund oder einen Auslöser oder hat sich das jetzt einfach so wirklich in diese Pop-Richtung entwickelt? Oder machst du überhaupt noch Jazz im kleinen Rahmen?
Im privaten Rahmen, ja, würde ich sagen. Aber jetzt eigentlich nicht.
Du hast irgendwann, ist jetzt meine Vermutung, hast du gesagt, okay, alles gut, so für Ausbildung und so, aber meine Interessen liegen eigentlich doch ein bisschen woanders.
Ja.
Ist das so? Oder? Gibt es irgendwie was, wo du sagst?
Ja, ich glaube, es war ehrlich gesagt so ein natürlicher Werdegang irgendwie nach, also dass das Interesse da war, das war mir immer klar. Also ich habe angefangen, auch ehrlich gesagt nicht mit, als ich dann so ein bisschen mit der Klassik, also erstmal keinen klassischen Unterricht mehr genommen habe, habe ich in einer Popband gespielt. Mhm. Als meine erste Band. So. Mhm. Und das fand ich immer toll. Und dann später ist das Interesse für Jazz dazugekommen. Deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, dann Jazz zu studieren. Und dann nach dem, und das, ich fand Pop weiterhin immer super, ne? Und habe auch gerne Pop-Gigs gespielt. Vielleicht jetzt gar nicht so intensiv während des Studiums, weil man sich dann irgendwie mit anderen Dingen befasst, ne? Und dann lieber irgendwie das John Coltrane-Solo rausschreibt und dann ist es irgendwie für den Kopf irgendwie komisch, wenn man dann plötzlich so was genremäßig, so was ganz woanderes macht, ne? Ja. In so einer Phase, wo man gerade so ganz viel aufnimmt, ne, und ganz viel aufsaugt. Aber das Interesse war natürlich trotzdem da. So. Und nach dem Studium hat sich das so ergeben, dass da, als ich einfach die Türen im Pop-Bereich geöffnet haben, so wie ich es mal nennen. Und dann war es irgendwie. das war es keine Frage mehr. So, das war dann einfach total einfach, diesen Weg zu gehen. Ne? Und dann
gab's denn da irgend so einen Teil von deinem Ego, der gesagt hat, ey, aber ich
gar nicht. Gar nicht. Wirklich gar nicht. Also höre ich ja auch immer wieder so von Jazz-Kollegen, Kolleginnen, die dann lieber sagen, nee, ihre Kunst ist ihnen heilig und dann gehen sie lieber unterrichten und spielen nichts anderes und machen nur, ne, also das Klischee sozusagen. Aber das Gefühl hatte ich nie.
Okay.
Für mich war immer, also sobald die Musik mir gefallen hat, war das immer cool. Und es gibt in jedem Genre super viel zu entdecken, ne? Und bei Pop ist zum Beispiel auch Sounddesign ja für Keyboards ein Riesenthema, ne? Was für Synthesizer, wie klingen die? Also Welten, die sich da dann noch geöffnet haben für mich.
Sound-Synthese, ne, ist auch nur wirklich fast eine eigene Fachrichtung.
Genau, ja, genau. Und das hat mich eher bereichert, ehrlich gesagt. Und ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mit dem Jazz irgendwie gebrochen habe auf irgendeine Art und Weise, sondern also ich übe nach wie vor Klassik und Jazz zu Hause, weil es einfach meine Leidenschaft ist, ne? Und ich das Gefühl habe, das beflügelt auch nochmal das andere, was ich so mache, ne? Genau, ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht nochmal wieder ein Jazzprojekt mache. Warum denn nicht? Ist doch toll.
Super.
Ja.
Ja, aber das ist ja auch schon, ich glaube, in vielen, also auch während des Studiums wird ja sozusagen der Wille genährt, irgendwie dich selbst, das heißt auch mit deiner Musik zu verwirklichen, ne? Also ich sag mal, in so einem künstlerischen Studiengang wie Jazz.
Ja.
Und ich glaube, das kann für viele, ist das ein Antrieb, und für andere kann es auch ein Hindernis sein oder so, so eine Blockade im Kopf.
Ja.
Und es ist total erfrischend zu hören, dass du das überhaupt nicht hattest und dass du sozusagen völlig frei von Erwartungen von außen und auch von dir selber irgendwie da rangegangen bist.
Ja, also muss man auch wirklich sagen, das ist so ein bisschen durch diese Amsterdamer Schule genährt worden, diese Weltoffenheit sozusagen oder so, dass man so über Genres hinweg sieht. Das wurde damals schon immer, also mein Lehrer zum Beispiel hat mir schon damals gesagt, du musst einfach alles gut spielen. Es ist nur die Frage, wie gut du das spielen kannst. Das alles andere ist eigentlich nebensächlich, ne? Und dann, als ich nach Köln gegangen bin, habe ich aber schon gemerkt, dass da so
Ressentiments.
Ja, genau. Ne? Also so, dass man so in gewisse Richtung, und dann wird so irgendwie, ne, das, was du gerade so angesprochen hast, ne, dass so ein bisschen geguckt wird, so, das merkt man schon irgendwie, aber ich glaube, da muss man, die Zeiten sind zum Glück so ein bisschen vorbei, habe ich den Eindruck. Auch wenn ich jetzt an der Hochschule bin, ist das viel diverser von der Musik, die gemacht wird. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass so ein bisschen dieses Gucken, so, ob man jetzt den richtigen oder den falschen Jazz oder, ne, oder das hat sich so ein bisschen gelegt irgendwie. Und
das ist ja toll.
Ich finde das sehr, sehr toll zu sehen und sehr erfrischend, weil das war vor, ich weiß nicht, 10, 11, 12 Jahren, als ich studiert habe, war das noch eine ganz andere Stimmung dort.
Ja, hat sich ja auch einiges getan an der Hochschule, also auch was den Lehrkörper angeht. Ja. Du gehörst jetzt dazu.
Es gab einen Generationenwechsel, ne? Muss man schon sagen. Also da sind jetzt ganz viele junge, neue Leute dazugekommen.
Ja, also du unterrichtest da Pop-Keyboards an der Hochschule. Wie sieht denn so dein... Das ist eine blöde Frage, aber wie sieht denn so dein Mundstudent oder Studentin aus? Also was kann die? Was kann die nachher? Oder was nimmt die mit aus dem Studium bei dir?
Mhm. Also ich muss sagen, im Moment habe ich sehr viele, auch diverse Leute, also jetzt sowohl, ich sag mal, den klassischen Jazz-Pianisten, der aber auch Lust hat, vielleicht mal ein bisschen auf Soundsynthese zu gucken und so ein bisschen, ich nenne es mal Pop-Chops, aufzubessern. Und dann habe ich aber auch teilweise Singer-SongwriterInnen, die Interesse haben, mit mir über ihre Songs zu schauen. Dann habe ich zum Teil auch SchlagzeugerInnen, BassistInnen, die vielleicht Lust haben, mit mir über das Thema zu reden, wie mache ich eine Band? Wie leite ich eine Band musikalisch? Wie machst du das? Wie würde ich das machen? Wie schreibe oder ich habe, also ich habe wirklich Instrumenten unspezifisch, würde ich sagen, habe ich Studierende im Moment.
Oh.
Die in Köln gibt's ja dieses tolle Konzept Hauptfach Plus, ne, dass man quasi so die zur Verfügung stehende Zeit Hauptfach splitten kann und dann selber als Studierender so entscheiden kann. Ich möchte jetzt zum Beispiel zu dieser Person oder zu dieser Person. Ich möchte beim Heiner ganz gerne ein bisschen was über Arrangement lernen, aber dann gehe ich gleichzeitig auch noch zum, was weiß ich, zum Nils und der erzählt mir was über moderne Formen beispielsweise. Und davon wird auch wirklich viel Gebrauch gemacht und so das Angebot, was man halt hinbringt, ne, in meinem Fall ist es halt Keyboards, aber auch MDing, das wird schon breit angenommen, so, und deswegen kann ich auch gar nicht sagen, so, was ist jetzt der ideale Student, wie du gesagt hast, ne, sondern es ist einfach so eine gelebte Realität aus, hey, es gibt ganz viele unterschiedliche Instrumentalistinnen und man kann überall was abholen, sozusagen, was einen gerade interessiert.
Also die Gegenwart sozusagen deiner ganzen gesamten Tätigkeiten, die fließt natürlich auch in dein Dasein als Professor, als Lehrer ein. Also deine Erfahrung als jemand, der viel mit Singer-Songwritern zusammenarbeitet oder als deine Erfahrung als Keyboarder, als jemand, der Sounds programmiert, der vielleicht auch produziert zu Hause, der eine Band leitet unter quasi anspruchsvollsten Bedingungen. Ne? Also wenn die Kamera an ist, dann musst du funktionieren. Ja, das ist ein ziemlich gutes Konzept. Auch, ne? Dass dann auch unterschiedliche, dass dann nicht nur Keyboarder zu dir kommen dürfen, sondern auch Instrumentalistin anderer Instrumente.
Genau.
Cool. Ja, das ist ein breites Spektrum, was du hier, was du hier abbildest. Was steht als nächstes an?
Als nächstes steht, gute Frage. Also erstmal geht natürlich das Semester wieder los. TV Total geht weiter.
Das ist ja schon mal die Hälfte der Zeit.
Das ist schon die Hälfte der Zeit. Und dann ist halt so ein bisschen, also das, was so eigentlich mich so am meisten so ein bisschen antreibt, ist immer dieser Optimierungsdrang. Hast du das auch?
Absolut.
Also ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie kann ich das, was ich mache, noch besser machen? Und das geht auf ganz unterschiedlichen Levels geht das ab. Also das fängt an so equipmentmäßig. Bin ich da jetzt, ist das jetzt das Werkzeug, was ich brauche, um das jetzt hier so zu machen, wie ich mir das vorstelle? Oder brauche ich vielleicht doch was anderes?
Bisschen Tooltime.
Toolmäßig, aber es geht weiter, ne? Also, also soundmäßig, wo will man hin? So einfach so, dass man so quasi diese, und das haben zum Glück auch ganz viele aus meiner Band, ne? Wo ich auch den Eindruck habe, so, wir versuchen zusammen einfach das bestmöglichste Ergebnis irgendwie rauszuholen, ne? Ja. Und dieser Optimierungswille, der ist immer, der steht eigentlich immer an, ne? Und der steht jetzt auch als nächstes an, dass man versucht einfach das, was man tut, noch sich zu fragen, dass man nicht stillsteht, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, so, ich will das noch irgendwie besser machen, was ich mache. Wie kann ich das besser machen?
Die Frage, die ist gut und die sollte man sich regelmäßig stellen. Organisierst du dich da in gewisser Hinsicht? Also, dass du da so für dich selbst, sag ich mal, regelmäßig so einen Check machst. Bin ich da, wo ich bin? Bin ich da, wo ich stehen will?
Ja.
Wo möchte ich noch hin? Was fehlt mir noch? Machst du da so?
Ja, ich mache tatsächlich eine Liste. Ich mache einfach eine Liste. Ja, also, und dann schreibe ich da auf.
Ach so, mittelfristig, kurzfristig, langfristig?
Ja, das auf jeden Fall, aber ich mache auch so die verschiedenen, so wie du es hier auf deinem iPad gemacht hast, so dass ich so die verschiedenen Punkte, okay, ich habe hier einmal Klink Supreme Band, so, was möchte ich verändern? Was klappt richtig gut? Was möchte ich noch, woran muss man noch arbeiten? Und dann ergibt sich daraus ja schon quasi so eine Art Kurzfristigkeit, Mittelfristigkeit, Langfristigkeit. Und dasselbe mache ich aber auch bei der Hochschule auch. Zum Beispiel. Was ist richtig gut? Wir haben zum Beispiel jetzt was richtig Gutes. Wir haben so einen ZSL-Antrag. Das ist im Prinzip so ein Antrag, wo halt sehr viele Mittel bewilligt worden sind. Und das hat uns jetzt ermöglicht, sehr viele neue Ausstattungen zu kaufen, die jetzt angekommen ist. So palettenweise Keyboards, aber nicht nur Keyboards, sondern auch für andere Instrumente. Also wirklich sehr viel. Das muss natürlich überhaupt mal erstmal eingepflegt werden, so in den normalen Schulalltag, ne? Ist eine riesengroße Herausforderung, eine Aufgabe. Da will ich auch überlegen, okay, wo passt was gut? Was kann ich noch besser machen? Und dann natürlich auch so die persönliche Weiterentwicklung, so vielleicht als dritte Bubble. Technik, Anschlag.
Ja,
Rainer, Anschlag.
Wenn ich meinen Kollegen Glauben schenken
muss darf, Ende muss es noch mal einmal auflösen. Oder sag's in mein Ohr.
Ich sag mal so, ich spiele nächste Woche mit ihm.
Okay.
Ich poste irgendwas auf meinem Instagram-Account. Okay. Und dann,
na gut.
Also, um das zusammenzufassen, regelmäßig sozusagen eine Inventur machen.
Total wichtig.
Von all seinen Säulen, die man in seinem Beruf hat.
Ja.
Und aber auch wichtig dabei, nicht nur zu sagen, was besser geht, sondern auch, was durchaus was schon gut ist.
Total.
Wo man schon auch stolz darauf sein kann.
Ja.
Ne? Aber was man gerne noch checken möchte.
Ja,
ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ein Appell sozusagen an meine Zuhörerinnen und Hörer, es dem Jan Klinkenberg gleich zu tun. Jan, vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön für die Einladung.
Und ich freue mich aufs nächste Mal dann mit Susanne Blumenthal. Macht's gut.